Wunderschönen guten Morgen.
Guten Morgen miteinander.
Da zu sein. Und ich habe mich mega auf den heutigen Sonntag gefreut, weil ich gewusst habe, dass du, Joel, wirst zu uns kommen. Der Joel leitet die Twenties, wie es in Zürich heisst. Genau, meistens auf Zürich. Und du bist für mich über die letzten Jahre so ein Freund geworden, auch ein Vorbild geworden. Du bist für mich eine mega Inspiration, wie du die Twenties leitest. Wie du vorausgehst, wie du einfach Jesus-zentriert laufst und er sprudelt einfach aus dir raus. Und darum habe ich gedacht, hey, wir müssen Joel unbedingt mal da auf Chur holen. Du bist schon mal da gewesen, gell, im 20s?
Ja,
im 20er.
Ja, 20er, ja.
Genau, und jetzt bist du da am Sonntag und ich freue mich riesig auf das, was Gott dir aufs Herz gelegt hat. Und ich würde sagen, die Bühne gehört dir. Und danke für das, was du uns mitgebracht hast heute Morgen.
Ja, yes! So viel Liebe werde ich hier empfangen. Es ist wirklich, ich komme da rein und schon die erste Person, und ich sehe, der Kriegel strahlt mich an, freut sich da zu sein. Sie sind so liebevoll, wie sie da sind. Das ist ja, man sagt ja, oder in der Bibel steht, hat Jesus gesagt, an der Liebe untereinander erkennt die Welt, dass sie die Jünger von Jesus sind. Und die Liebe kommt ganz besonders dort raus, wenn ein Zürcher auf Chur kommt und er wird mit Liebe empfangen. Nein, schau, der Punkt ist, ich habe wirklich Verständnis für uns. Uns ist etwas passiert. Wir haben unser Snowcamp, das heisst, wir sind mit 150 jungen Erwachsenen sind auf Davos gegangen, im Februar. Und dann, oder wenn so junge Erwachsene wilde, dann sind sie einfach unter Umständen laut und sind sich nicht bewusst gewesen, dass wir mitten in einem Wohnquartier sind und haben dann auch einfach am Abend dann noch draußen Party gemacht und gefestet, bis dann am 11 Uhr die Polizei kam und gesagt hast, das ist jetzt nicht so da, die Leute wohnen da. Und das ist doch so ein bisschen das, oder? Der Zürcher kommt, ist laut und wild und so. Und so hat dann der Pastor Vögeli einen Bus bekommen für Gejaule und Gejole. Oder irgendwie so Gejaule und Gejole habe ich Buß bekommen. Ich habe es dann auf mich genommen, natürlich als Pastor. Offert man sich natürlich dann für seine Leute, die Party machen. Und wir sind ab dort wirklich immer schön um 10 Uhr rein. Und wir geben uns dann wirklich auch Mühe. Aber die Liebe, die ich hier empfangen werde, das ist wirklich für mich ein grosses Geschenk. Ich bin mir bewusst, Zützis sind amigs auch schwierig. Vom Dialekt her, ich bringe jetzt halt in meinem breiten Zürichdeutsch, ich hoffe, das geht. Ich habe eine Message mitgebracht, die das tiefste aus meinem Leben eigentlich rauskommt. Etwas, wo ich mich immer wieder damit auseinandersetze und zur Zeit oder in diesem Jahr ganz bewusst nochmal. Und zwar hat es mit etwas zu tun, was ist als Christen, als leidenschaftliche Menschen, die Jesus lieben, die ihn kennen, in unserem Leben haben, was ist so ein bisschen unser Auftrag in dieser Welt? Oder Jesus hat es eigentlich ganz einfach in einem Bild gesagt. Matthäus 5, können wir das zusammen lesen. Jesus sagt uns, ihr seid das Salz der Erde. Also wir sind Salz von dieser Welt. Da geht Salz nicht nur darum, zum Würzen, sondern auch zum Bewahren. Salz tut man ja, das belehre ich euch da, Bündnerfleisch, da braucht man Salz viel drin, zum Bewahren. Also wir sind Salz, aber wenn Salz nicht mehr Salz, für was braucht man es denn noch? Oder eben auch der andere Vers, ihr seid das Licht von dieser Welt. Da in Chur, ihr da, du bist das Licht da in dieser Welt, wo in die Dunkelheit hineinstrahlt. Und dann heißt es weiter, Vers 16, so soll euer Licht vor den Menschen da in Chur, in deinem Umfeld, in deiner Familie, in deinem Geschäft, wo auch immer, es soll leuchten. Und sie sollen deine guten Werke sehen und deinen Vater in den Himmel preisen. Also sie schauen dich an und dein Licht strahlt. Und das ist immer so ein bisschen verbunden mit dem, auf der einen Seite macht man doch ein bisschen sich dann auch einen Druck. Was bedeutet das? Wie muss ich jetzt das? Und es ist auch bei meinem Leben so weit gekommen, dass ich mich auch gefragt habe, was ist denn überhaupt auch die Dunkelheit, wo sie überhaupt Licht dann drin hineinbringen? Wo strahle ich denn überhaupt? Was soll ich sagen? Was soll ich leben? Was bedeutet das wirklich in dem drin? Und ich habe mich mit dem ein bisschen auseinandergesetzt. Ich möchte zuerst ganz kurz anfangen. Darf ich schnell den Flipchart haben? Komm, wir machen noch. Ich muss noch etwas zeichnen. Ich habe geübt. Oh, Gott. Danke vielmals, Nate. You are great. Komm, Applaus für den Nate. Es ist jetzt genau eben typisch dein dienende Herz und wie du da kommst. Er ist ja vor ein paar Wochen im 20s auch gewesen, um zu predigen. Wir haben so einen klassischen Kanzeltausch und seit Jahren ist der Nate ein Freund von uns vom 20s, weil er genau eben sein Herz inspiriert uns alle sehr. Ich möchte blau. Voilà. Wie ich aufgewachsen bin. Wie tue ich mein Verständnis über Gott? Wie lehre ich, wer ist Gott? Was glaube ich? Auch alles, alle spirituellen Erkenntnisse, die ich habe in meinem Leben, wo der Geist mich erfüllt. So, das Erste, was ich erlebt habe, ich habe mich mit 4 für Jesus entschieden. Mit 4 die wichtigste Entscheidung in meinem Leben getroffen. Jetzt ohne sage ich, die allerwichtigste, grundlegendste, tiefste Entscheidung in meinem Leben mit 4 Jahren. Warum? Weil ich dort schon das Theologiestudium abgeschlossen habe, alle wichtigen Fragen von meinem Leben schon beantworten konnte. Nein, was ist es? Was ist passiert? Der Heilige Geist ist mir begegnet und hat mein Leben komplett auf den Kopf gestellt. Also eine Begegnung mit Gott war die Grundlage von dem, was, wer ist Gott, wer ist er? Und du hast wahrscheinlich auch so eine Begegnung gehabt schon mal mit dem Jesus, mit dem Gott und merkst, das hat dich weggeblasen, das hat dich überzogen, da wo der Heilige Geist dir plötzlich begegnet ist. Und dann das Nächste natürlich, was ich gemacht habe, ich habe angefangen in der Bibel rein lesen, das ist so mein Nächste drin rein. Ich habe angefangen in der Bibel zu lesen und die Erkenntnis da aus der Bibel herauszunehmen. Ich habe sehr viel Zeit immer wieder investiert, habe mich informiert, was meint denn Jesus genau mit dem, was er da sagt, wie hat er gelebt. Und es ist ein Teil von meinem Leben geworden, ein täglicher Teil. Ich lese täglich die Bibel, forsche an, schreibe mir immer wieder auf, was jetzt da wieder daraus raus ich will nehmen für mein Leben. Und das Dritte, was ich auch gemacht habe, meine Erkenntnis habe ich genommen, aus was? Natürlich, ich bin in die Kirche gegangen. So, oh, kann ich eine schöne Kirche zeichnen? So. Oh nein, das ist natürlich jetzt falsch. Das ist natürlich jetzt nicht das, was bei euch Kirche... Da muss es noch eine Glaskuppel oben drauf haben. So. Jetzt ist es schön. Hä? Glaskuppel, aber schlussendlich auch Kirche mehr eigentlich auch gesehen als die Menschen, die da in der Kirche sind, wo mein Leben bereichert haben, die mir geholfen haben, Orientierung zu bekommen, die mich gelehrt haben, wer ist Jesus? Was bedeutet es, das Leben mit Jesus zusammen? Und das ist so das Dreieck, wie ich meine geistliche Erkenntnis, aus was dass ich das hole. Kennen wir? Schon so ein erstes Teaching. Hast du viele Sachen wahrscheinlich auch. Und ich bin so aufgewachsen, das ist es. Und nachher bin ich, oder dann kommst du so in die Schulzeit und so als Teenager und du merkst, wenn du erzählst über Jesus, ja weisst, ich gehe in die Kirche, oder? Sage ich dann, ja weisst, ich kenne Jesus, das heisst, ich gehe da in die Kirche, da. Ich lese immer wieder in der Bibel, das ist das, was mich fasziniert. Und ich habe gemerkt, es gibt sehr viele Menschen, die würden von sich nicht sagen, dass sie Gott begegnet sind. Sie lesen auch nicht wirklich in der Bibel. Und sie gehen nicht einmal in die Kirche. Tatsächlich, das gibt es. Ich weiß nicht, ob es da in Chur gibt. Bei uns in Zürich gibt es so Menschen. Und dann bin ich noch lange davon ausgegangen, in dem Fall gibt es Menschen, die interessieren sich für Gott und Menschen, die interessieren sich nicht für Gott. Die Menschen, die sich interessieren für Gott, die gehen in die Kirche, die schauen, dass sie ihm immer wieder begegnet und lesen die Bibel. Oder wenn es eine andere Religion hat, dann gibt es Pendant zu dem, was sie machen. Das war so mein Bild. Und in den letzten Jahren hatte ich so ein paar Erlebnisse gehabt, wo das Bild von wer ist interessiert an Gott, wer ist eigentlich sucht Gott und wie funktioniert das, extrem mir den Rahmen nochmal gesprengt haben. Zum Beispiel, ein ganz einfaches Beispiel, das mehr mit mir gemacht hat, als ich es am Anfang gedacht habe. Ich bin in der Apotheke, ich hatte einen Pfnüssel, also eine verstopfte Nase und dachte, komm, jetzt gehe ich mal in die Apotheke, ich muss wieder schön können schnaufen. Bin ich angegangen und gesagt, ja, ich habe einen Pfnüssel, könnt ihr mir nicht ein Medikament geben? Und dann hat sie mir eins gegeben, das sei super. Bin ich bei der Kasse, schaue nochmal drauf und sehe, jetzt hat sie mir, stinkfrech habe ich es erlebt, einfach ein homöopathisches Mittel gegeben. Und es hat viel mit mir gemacht, weil der Punkt, sie glaubt jetzt an das, aber ein homöopathisches Mittel ist ein Mittel, das jetzt nicht aufgrund von wissenschaftlicher Erkenntnis hergestellt ist. Ist immer noch, gibt keine wissenschaftliche Erkenntnis, außer der Placebo-Effekt, dass Homöopathie wirkt. Gibt es nicht. Aber es ist ein spirituelles Medikament. Sprich, eine spirituelle Weisheit, die daraus rauskommt, die aus etwas ganz anderem eigentlich kommt als dem Dreieck, das ich kenne. Also da ich mal da so ein Spielchen für Homöopathie, oder? Wo eigentlich wichtiger ist, dass der Mond muss man anschauen und dann all die spirituellen Sachen, die da in Bezug genommen werden. Und das ist, ich habe gemerkt, okay, da gibt es Leute, die gehen in die Kirche, die suchen nicht das Erlebnis mit Gott, die haben Gott noch nie begegnet, die lesen nicht in der Bibel, aber sie sind unglaublich spirituell und haben extrem Interesse an was ist eigentlich da für ein Gott. Das Nächste, was ich erlebt habe, ich bin in einer Schule, ich habe eine Schule angefangen, letzten Oktober. Und dann ist das Thema, also es ist Quality Management. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das sind alles so Leute, die schon lange arbeiten, Handwerker zum Beispiel, oder zum Teil auch Studierte, so richtig breit, alles Bodenständige, die jetzt innerhalb von ihrer Firma in Qualitätssicherung gehen. Das heisst, sie machen eine Zusatzausbildung und so richtig alles, merkst du, alles so richtig bodenständige Menschen aus der ganzen Schweiz. Und dann kommen wir im Verlauf von dem mal zum Thema Selbstmanagement. Weißt du, sagt das etwas Selbstmanagement? Ich habe gedacht, da hockst du rein und sie erklären dir, wie kannst du deine Zeit gut planen, wie kannst du das alles anschauen. Aber das, was eigentlich dann kommt, wir haben eine Dozentin vor uns und die predigt 2 Tage lang ununterbrochen, so wie ich würde predigen in der Kirche schon fast vom Stil her und sagt, wie wichtig dass es doch ist, dass man sich selber entwickelt und eigentlich religiöse Inhalte schon fast bringt für mein Verständnis. Und ich habe gemerkt, wie, da kommt auch nochmal etwas ganz anderes. Das ist eine Person, die sich jetzt selber vielleicht nicht ein Gotteserlebnis hat, nicht die Bibel liest und nicht in die Kirche geht, aber extrem spirituell eigentlich auf der Suche ist. So weit ist es gegangen, dass sie mit uns allen im Unterricht gesagt hat, so, und jetzt machen wir alle zusammen noch eine Meditationsübung. Schon mal erlebt, eine Meditationsübung im Geschäft. Sie sagt, sie hat das bei sich im Geschäft, machen sie das auch. Also die Einflüsse werden immer grösser, dass Spiritualität kommt überall eigentlich rein in die ganze Wirtschaft. Ich nenne es jetzt mal da Wirtschaft, ich mache jetzt so ein Zeichen, oh, nein, das ist jetzt nicht gut, ein Zeichen so, machen wir das immer für Fabrik, so. Und dann da noch eine Chemie mit Rauch. Also in der Wirtschaft plötzlich wird alles spirituell. Und das Nächste, was mich mega verblüfft hat, das nächste Erlebnis, das ich hatte, ich bin mit einem Kollegen von mir, den ich kenne vom Arbeiten, von früher, bin ich ins Kino gegangen. Und wir haben gefunden, wir gehen mal ein Kino gehen, so ein 4D-Kino schauen, ganz neu. Und da haben wir einen Film, einfach einen genommen, und dann ist Godzilla 2 gelaufen. Hat da noch irgendjemand vor, zum zu schauen? Dann schnell die Ohren zuheben, weil ich spoilere euch jetzt ein bisschen mit dem Inhalt. Godzilla 2, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Godzilla, das Obermonster, und in diesem Film geht es zu 90% einfach darum, dass ein Monster gegen ein anderes Monster, das noch grösser ist, kämpft und sie sich aufeinander einschlägt. Und irgendwie versuchen die Menschen noch irgendwie, da zwischendrin so ein bisschen noch nicht ganz zu sterben. Und das Lustige ist, die Quintessenz von diesem Film am Schluss war, er hat eine religiöse Botschaft, nämlich die Antwort auf alle Lebensfragen und alle Religionen endet alle beim Godzilla. Der Godzilla ist die Lösung auf alle Probleme, die wir hier haben. Also lass uns den Godzilla finden und schauen, dass wir mit ihm wieder zurechtkommen. Das ist so ein bisschen die Botschaft vom Ding. Und ich, aus meinem Verständnis raus, bin aus dem Kino rausgegangen. Ich habe mir einen Schranz fast gelacht und dachte, ich verstehe es jetzt nicht mehr. Und dann rede ich aber mit meinem Kollegen und mein Kollege sagt mir, das sei für ihn jetzt ganz wertvoll gewesen, dass in diesem Film noch eine religiöse Botschaft drin war. Weil das hat mir jetzt geholfen, spirituell wahrzunehmen, wie echt unsere Welt geordnet sein könnte. Und ich finde es mega interessant, die Spannung von, wenn ich in der heutigen Welt davon ausgehe, dass alle Menschen doch genau gleich wie ich ihren Weg zu Gott finden, in dem drin und in dem gleichen Prozess sind, dann komme ich dem wie nicht gerecht. Ich merke, die Leute um mich herum, nur weil sie noch kein Gotteserlebnis haben und nur weil sie die Bibel zuhause nicht lesen und nur weil sie noch nicht regelmäßige Kirche reinkommen, wenn ich davon ausgehe, dass sie nicht auf der Suche sind, dass sie nicht eigentlich sehr religiös sind in dem drin, dann hake ich oft persönlich, also nur ich hake dann oft beim Falschen eigentlich ein. Ich habe das Gefühl, wenn ich darüber rede, ja weisst, ich habe einen Glauben, dann ist es für sie schon, wow, krass, das ist ja ganz schräg. Nein, sehr oft, wenn ich darüber rede, ich habe einen Glauben, mega toll, ich habe auch einen Glauben. Jeder hat einen Glauben. Und ich möchte euch schnell mit reinnehmen. 2005 hat es eine Studie gegeben. eine Studie, die ein Wissenschaftler, ein Soziologe gemacht hat in Amerika mit Teenagern damals, die eigentlich eben in einem christlichen Land aufgewachsen sind und so ein bisschen geschaut hat, was haben denn so Leute, die jetzt nicht vielleicht in die Kirche gehen und täglich die Bibel lesen, aber was ist so ein bisschen der Glaube, der am meisten verbreitet ist in unserer Gesellschaft? Es ist nämlich nicht der Atheismus, der am meisten verbreitet ist in unserer Gesellschaft, überhaupt nicht. Und er hat es so genannt, er hat es moralistisch-therapeutischen Deismus genannt. Das ist ganz ein komisches Wort. Hat das schon mal jemand gehört? Nicht so, hä? Das ist nicht eine Religion, wo jetzt die Leute sagen, hey, ich bin voll ein moralistisch-therapeutischer Deist. Das sagt man nicht, sondern sie sagen es vielleicht anders. Sie sagen, ja, weißt, ich glaube auch irgendetwas. Aber so die 5 Punkte, das glaubt eigentlich der Durchschnittsmensch. Es gibt ja keinen Durchschnittsmensch, aber so die Gesellschaft in unserer Welt, so die 5 Punkte. Und das hat mir ganz geholfen, zum verstehen, in was ihnen scheint dann mein Licht rein. Der erste Punkt, was sehr viele Leute eigentlich glauben, Gott hat die Welt mal geschaffen und wacht jetzt über so ein menschliches Leben. Und da denkst du doch, ah, mega interessant, wie fängt jetzt unsere Bibel schon wieder an? Wenn du anfängst, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das heisst, jeder Mensch glaubt ja eigentlich das Gleiche wie mir, oder nicht? Kommen wir nachher noch darauf zurück. Nummer 2, wo die meisten Menschen eigentlich glauben, Gott möchte, dass Menschen gut, nett und fair zueinander sind. So sagt es ja die Bibel auch. Das ist die Grundaussage von der Bibel, ist doch einfach, ja, sind doch lieb zueinander. Das höre ich immer wieder in den Diskussionen. Kennen Sie den? Ja, weißt, alle sollen hauptsächlich, wir sind lieb miteinander. Das ist der Grundsatz und das sagt die Bibel. Und alle Religionen wollen ja sowieso genau das Gleiche, nämlich das. Dritte, wo er gemerkt hat, die meisten Leute glauben, das Ziel vom Leben ist es, bist einfach glücklich und fühl dich gut und hab einen gesunden Selbstwert. Bist glücklich mit dir selber. Das ist das Ziel vom Leben. Das vierte, wo sie glauben, Gott muss nicht speziell involviert werden ins Leben. Höchstens, man hat mal ein Problem im Leben, dann kann man gern auf ihn zurückgreifen. Ja? Den Glauben kennen wir auch weit verbreitet. Ich muss ja selber aufpassen, dass ich nicht selber in das reinkomme, sondern wirklich, dass man Gott involviert, nicht nur dann, wenn es einem wirklich schlecht geht, in alle Bereiche des Lebens. He? Und das nächste, das fünfte, gute Menschen kommen in den Himmel, wenn sie sterben. Und ich finde das ganz interessant, weil das, habe ich gemerkt, der Glaube, er zeigt mir etwas. Es ist etwas da, es ist eine Inspiration, aber so fest, wie man irgendwie auch merkt, man glaubt etwas, so unklar ist es auch. So allgemein, so nicht fassbar. Und ich habe mich Gott länger darüber gegeben, ja, aber Gott, wenn Menschen doch schon so viel glauben und schon so viel irgendwie sich dich suchen und eine religiöse Überzeugung haben oder so, wie scheinst du dann drin? Oder was ist denn die Art und Weise, wie ich soll mein Licht dich scheinen lassen in diese Welt, zu diesen Menschen? Und Gott hat, Jesus hat mir wie gesagt, hey, das Gleichnis, das ich erzählt habe mit dem Acher, vielleicht kennt ihr das auch. Ich möchte es vorlesen im Matthäus 13. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war und von einem Mann entdeckt wurde. Der Mann freute sich so sehr, dass er, nachdem er den Schatz wieder vergraben hatte, alles verkaufte, was er besaß und dafür den Acker kaufte. Ich habe das Gefühl, in dieser Welt oder auch der ganze moralistisch-therapeutische Deismus ist wie ein Acher. Es ist super, ein Acher. Jeder hat seinen Glauben, jeder hat seinen Acker, wo er ein bisschen einen Glauben hat, so ein bisschen religiöse Überzeugungen. Jeder hat so ein paar Erkenntnisse, die er schon hatte. Jeder versucht, mit seinem Denken irgendwie etwas sich zusammenzureimen. Aber das, was ich habe, ist das Himmelreich, ist für mich wie ein Schatz, den ich gefunden habe. Und für diesen Schatz bin ich bereit, alles, was ich hatte, zu verkaufen, damit ich diesen Schatz habe. Und ich habe gemerkt, wenn ich in dieser Welt wieder das Licht sein will, dann muss ich diesen Schatz immer wieder finden in meinem Leben. Ich muss die Einstellung haben, wie der Mann, der sagt, ich habe das Himmelreich gefunden. Ich habe bei Jesus einen Schatz gefunden, den es nie sonst gibt. Es ist nicht inkonkret, sondern es ist mein Schatz, den ich habe in meinem Leben. Und für diesen Acher gebe ich alles, weil da ist der Schatz. Das, was ich gefunden habe durch meine Begegnungen mit Jesus, ist ein Goldschatz, wo ich alles dafür geben will. Das, was ich lese da in der Bibel, das ist nicht einfach ein Ache und eine religiöse Überzeugung. Es ist ein Goldschatz da drin. Und das, was wir erleben miteinander, wenn wir da reinkommen, und die Liebe untereinander, ich meine, das ist nicht einfach ein Spruch, sondern da ist wirklich Liebe da drin, wo man erlebt. Es ist eine Leidenschaft da drin. Es ist der Geist Gottes, den wir heute Morgen schon erlebt haben, wie er wirkt, wie er zmitzt. Jesus ist zmitzt unter uns, wenn wir da zusammenkommen. Das ist ein Goldschatz. Und ich merke, ich muss zum Schatzgräber werden. Wenn ich will das Licht sein in dieser Welt, ich muss ein Schatzgräber werden, der mir die Ärmel immer wieder aufkrempelt und in meinem Achergang graben, weil ich weiss, dort habe ich noch einen Schatz. Es ist ein Schatz da und ich will den ganzen Schatz immer wieder rausnehmen. Weil nach dem Schatz graben die Menschen. Wenn sie anfangen zu suchen, was für spirituelle Sachen noch eventuell ihnen könnten nützen, wenn sie anfangen sich überlegen, wie sie ihrem Alltag besser können leben, dann suchen sie nach dem Schatz, wo Jesus uns geben kann in unser Leben. Bist ein Schatzgräber immer vom Evangelium. Bau und grab deinen Schatz immer wieder raus. Und ich habe das Gefühl, oder ich habe gemerkt, der Schatz immer wieder, oder? Man deckt immer wieder zu und dann geht man wieder ausgraben und schaut dann wieder an. Und geht immer wieder zurück. Und das macht man sich amigs ein bisschen. Man muss sich in die Hände dreckig machen, muss die Ärmel hinterher krempeln, muss seine Schaufel vornehmen und den Schatz wirklich immer wieder ausgraben. Und das will ich mit euch ein bisschen machen. Und ich habe einen Vers, einen Bibelvers, den ich jetzt rausnehmen will und so ein bisschen auseinander mit euch zusammen graben. Ich hoffe, ihr seid parat für das. Und es gibt noch ganz viele Bibelverse, die ich jetzt hätte nehmen können. Jeden Morgen, wenn du deine Bibel aufschlägst, was ich jetzt amigs mit meiner Frau gemacht habe, wir haben einfach den Tagesvers genommen und dann so ein bisschen rundherum gelesen, was so dort noch drin steht. Und es ist immer Gold, das da vorkommt in dieser Bibel. Und das möchte ich mit euch heute mit dem Römer 12 machen. Wir haben die Bibel da. Lass uns zusammen den Römer 12 lesen und auf Schatzsuche gehen. So, gut, wer hat die Bibel? Hat die Bibel auf dem iPhone, auf dem Handy? Ich habe eben noch Papierbibel da, Amix. Ich bin noch oldschool in dem drin. Ich liebe Papier. Römer 12. Lass uns ihn einfach mal schnell durchlesen. Ah, schau jetzt, er steht schon da vorne. Ah, der ist natürlich aus der Lutherbibel. Ich habe natürlich da eine andere Bibel. Das bringt es natürlich nicht. Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das ist euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes, auf das ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute, Wohlgefällige und das Vollkommene. Jetzt, wenn wir den Vers so ein bisschen reingehen, jetzt gehen wir so richtig tief rein in den Bibelvers und gehen raussuchen, was sind die Goldschätze, wo ich glaube, das Gold, das ist das, wo es Licht ist für die Welt in dem drinnen. Das erste Mal, da kommt, ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes. Das ist mind-blowing. Dass eine Ermahnung kommt von einem Gott, der aus Barmherzigkeit kommt. Jetzt nehmen wir einfach, zieht mal die Verse rein. Gott ermahnt uns auf dem Fundament der Barmherzigkeit. Kannst du dir das mal vorstellen? Jetzt der Punkt ist, wie wertvoll ist es, dass wir einen Gott haben, der in aller Klarheit mit uns immer wieder redet, wo wir eine Bibel haben, die so viel Klarheit drin bringt, aber auf dem Fundament von was? Von der Gnade. Wir müssen nicht leisten, damit wir Gott genügen, damit wir angenommen sind, sondern wir müssen die Gnade, auf dieser Gnade stehen. Und aus dem heraus ermahnt uns Gott immer auf dem Fundament der Barmherzigkeit. Das findest du nie auf dieser Welt. Das gibt keine Religion, keine geistliche Erkenntnis, die das dir schenkt. Eine Ermahnung, die Gott dir ins Leben hineinredet, auf dem Fundament von Gottes Barmherzigkeit. Wie krass, dass Gott nicht fernbleibt. Wie krass, dass Gott, so wie wir es vorher gehört haben, nicht einfach die Welt schafft und nachher ein bisschen darüber wacht. Im Gegenteil, er kommt und macht einen Schritt drauf. Egal, ob Menschen, ob du ihn immer wieder am Morgen involvierst oder nicht. Er kommt und sieht mit Barmherzigkeit, was du im Moment brauchst und kommt rein und beschenkt dein Leben. Und dann gehen wir weiter in diesem Vers drin. Und jetzt wird's, dass ihr eure Leiber als Opfer hingebt, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Also dein Leben in die Hände von Gott legen und das ist euer Gott wohlgefälliger Gottesdienst oder der vernünftige Gottesdienst. Jetzt, ich bin ein bisschen schauen, ich kann nicht besonders gut Griechisch, aber ich kenne eine gute Website, wo man die Wörter nachschlagen kann. Und so habe ich gemerkt, das Wort, wo da eigentlich gebraucht wird als vernünftiger Gottesdienst, es ist das Logischste, was du machen kannst, wenn du dein Leben hingehst und hinlegst in die Hand von einem Gott, der weiss, für was bist du geschaffen, wo gehörst du an und was ist der Plan für dein Leben. Ich habe vor 2 Jahren ist mein Leben ein bisschen in eine Krise gerutscht. Ich habe wie ein bisschen den Boden unter den Füßen verloren und nicht mehr genau gewusst, warum baue ich jetzt Kirche. Jetzt mache ich seit Jahren, gebe ich alles. Ich bin seit 14 Jahren angestellt beim ICF Zürich, bin leidenschaftlich dabei und habe wie gemerkt, wow, ein gewisses Fundament. Warum mache ich wirklich alles, was ich mache? Und ich habe gemerkt, es macht mir mehr und mehr, ist es eine Last geworden, über Kirche zu reden, über alles zu reden. Es ist so weit gekommen, dass ich einen Moment hatte, wo alle meine Freunde haben über Kirche geredet und mir ist es so zu viel geworden, dass mir der Laden runter ist und ich habe einfach, ohne etwas zu sagen, bin ich aus dem Raum raus davon gelaufen. Ganz eine komische Situation in meiner Small Group. Wir sind alle am Reden und auf einmal, der Joel läuft einfach raus und geht heim, ohne etwas zu sagen, wie mir der Laden runter ist. Und es sind wie so, es hat sich angefühlt wie Panikattacken in meinem Leben. Etwas, was ich nie gekannt habe. Ich habe immer Energie gehabt in meinem Leben. En masse. Nie müssen Rücksicht nehmen auf meine Energielevel, weil ich sowieso immer genug hatte. Ich war stabil, stark und immer. Und dann kommt plötzlich mein Leben so ins Wanken rein. Und ich habe gemerkt, in allem drin, wo eine Krise sich angebahnt hat, der Moment, wo ich Gott wieder einfach gesagt habe, hey, in allem drin, wo ich verstehe oder wo ich nicht verstehe, aber wenn ich jetzt durch diese Krise durchgehe, ich lebe das Leben, das hingegeben ist für dich. Das ist das Logischste für mich in diesem Ding. Und das war der Wendepunkt in allem drin, wo Gott plötzlich wieder reingekommen ist und das genutzt hat. Es gibt nichts Logischeres, als zu sagen, ich lebe mein Leben nicht für mich. Sondern ich lebe mein Leben, indem ich es hingebe, meinem Gott und ihm zur Verfügung stelle. Das Nächste, wir gehen mit dem Vers weiter, und stellt euch nicht dieser Welt gleich. Und da kommt das Wort, stellt euch nicht dieser Welt gleich, das, was eigentlich da ist im Griechischen, heisst Suschematismo. Und das ist eigentlich das Wort von Schema. Die Welt, dein Leben versucht immer wieder, dich in ein Schema hineinzudrücken. Kennst du das? Auch Religion funktioniert so. Oder auch zum Teil, wenn du Christ bist und leidenschaftlich, dann kommt immer wieder ein Schema drin, wo über dich drüber hineinkommt. Es versucht dich einzuhängen, aber du musst so sein, du musst das und dieses jenes sein. Aber dein Gott, das ist ein Schatz. Er funktioniert nicht in einem Schema. Ihm geht es nicht darum, dass du einem Schema entsprichst, sondern ihm geht es um das. Ums Nächste, nämlich, dass eine Erneuerung in deinem Leben stattfindet, eine Erneuerung von dem Sinn. Wir haben vorher geredet, in dieser Welt, alle wissen, ja, man sollte eigentlich ein guter Mensch sein. Und der Druck ist immer da, du sollst eigentlich in das Schema reinpassen, ein guter Mensch zu sein. Aber Gott hat sich entschieden, einen anderen Weg mit dir zu wählen, nämlich von innen raus dich zu verändern. Das Wort, das da kommt für die Erneuerung, ist das Wort, das wir alle eigentlich auch wieder sehr gut kennen, Meta. Von der Metamorphose oder genau Metamorpho. Also die Erneuerung, die stattfindet. Und was für ein Goldschatz ist das, dass dein Leben nicht einfach ist, dass du musst in ein Schema reinpassen mit deinem Leben, sondern dass du den Heiligen Geist in dir rein, wo etwas Neues am Entpuppen ist in deinem Leben und der Heilige Geist am Wirken ist. Und das anfängt aus dir rauszubringen, die Veränderung, die von innen rauskommt. Ich merke, dass wenn ich ein Licht sein in dieser Welt und auch ein Licht sein für mich selber oder in der Kirche oder da auch immer, überall, wo ich bin, wenn ich möchte erleuchtet bleiben, ein Salz, das salzig ist, dann will ich zu einem Goldgräber werden. Und ich merke, ich muss genau das, was ich jetzt wie gemacht habe aus dem Bibelvers, mir den Aufwand immer wieder machen, jeden Morgen aufstehen und reingehen in das Wort, wieder lesen. Ich muss wieder entdecken, wieder leidenschaftlich sein. Und das Tolle ist ja eben, der, wo er den Schatz gefunden hat, ist er bereit gewesen, für den Schatz gebe ich alles. Und warum? Nicht aus Logik, sondern weil seine Freude so riesig war an diesem Schatz. wenn wir in diesem Gleichnis hineinlesen. Und die Freude an diesem Schatz, an diesem einfachen Evangelium, ist das Grösste, was es gibt. Die Freude an dieser Leidenschaft, die Freude, dass du kannst deinen Gott immer wieder erleben. Das ist das Licht in dieser Welt. Die Freude, dass du eine Bibel hast, wo drin sich offenbart immer wieder die Goldschätze. Die Freude an dem, dass du eine Kirche hast, wo du da ankommst und Jesus ist mitten drin. Die Freude und die Leidenschaft, das ist der Schatz. Das ist der an dem Schatz, das ist das Licht, das rausgeht zu dieser Welt. Und ich glaube, ich habe gemerkt, wenn ich mit meinen Freunden jetzt auch an dieser Schule oder so, wenn ich in Leidenschaft und in einer Freiheit über das rede, was ich erlebt habe mit Jesus, wo er mir einfach begegnet ist, es ist das Größte für sie, es ist ein Licht. Und sie nehmen mich ernst und sie lieben zu hören, die Geschichten, die ich erlebe. Wenn ich ihnen sage, ja, einfach wirklich, ich glaube an die Bibel und ich richte mein Leben nach dem, was steht in der Bibel. Und das ist meine Entscheidung, Vollgas für das zu gehen, mein Leben hinzugeben. Es bewegt recht viel mit den Leuten und es ist ein Licht in ihrem Leben. Auch wenn sie nicht alles nachvollziehen können, aber es scheint in ihrem Leben. Und wenn ich leidenschaftlich bin für Kirche, die Leute bewundern es und die Leute inspirieren es, wenn ich sage, hey ja, ich bin in der Kirche. Ich gehe jedes Wochenende in die Kirche, ich lebe für das. Ich habe mich letztes Jahr entschieden, wenn es mich braucht im ICF Zürich, dann bleibe ich bis zur Pensionierung im ICF Zürich. Das ist crazy, aber das mache ich aus dem heraus, weil ich weiss, ich liebe das. Das ist mein Schatz. Nicht das ICF Zürich ist mein Schatz, aber das Reich Gottes im ICF Zürich ist mein Schatz. Das Reich Gottes da innen. Und ich möchte dich challengen. Wir haben bald ein Musical. Lad ein mit voller Begeisterung. Das ist der Schatz. Das ist der Schatz. Und wahrscheinlich, wenn Leute kommen, sie werden in diesem Acher innen einen Schatz finden. Ein Schatz vom Evangelium, ein Schatz von einem Gott, der sie liebt, ein Schatz von der Barmherzigkeit, ein Schatz von der Gnade. Und trägt den Schatz raus. Hab Freude an deinem Schatz. Hab Freude an dem, was Gott in deinem Leben tut. Und das ist das grösste Licht für die Welt. Deine Freude an deinem Jesus, an deinem Schatz. Komm, ich stehe auf miteinander. Ich würde gerne dich noch segnen. Jesus, ich danke dir vielmals. Du bist der Schatz, den wir gefunden haben. Das Reich, das, was du in unserem Leben da hast, weil wir dir begegnet sind, weil wir dich kennen, weil du näher bist und dich gezeigt hast. Die Offenbarung, die du gegeben hast, durch dein Wort immer wieder in unserem Leben. Es ist ein Schatz, Jesus, unbezahlbar. Und das, was wir da erleben dürfen als Kirche, es ist ein unglaublicher Schatz in dem drin. Und ich möchte alle von euch segnen, die Mühe haben, wenn sie Zeiten mit der Bibel allein verbringen. Und ich bitte dich, Gott, dass du neue Momente schenkst und diese Zeiten ganz neu belebst. Ich bitte dich, dass du Erlebnis schenkst, Jesus, wenn wir uns zurückziehen zum Beten, dass du dort bist. Ich bitte dich, Gott, für die Räume, für die Schlafzimmer oder die Stuben, wo wir ansitzen, dass du dort uns immer wieder begegnest. Das ist der grösste Schatz. Und ich bitte dich für das ICFQ, wenn wir uns treffen, egal ob in Small Groups oder in Celebrations oder im Musical, offenbar du deinen Schatz immer wieder uns. Und ich segne euch auch mit einer neuen Leidenschaft, auch für Kirche, füreinander, für Jesus in eurer Mitte, für eine neue Leidenschaft.